Jeder geistliche Stil möchte Gott begegnen. Jeder möchte Gott erleben. Jeder geistliche Stil möchte Gott ehren und eine Beziehung mit ihm aufbauen. Das sind all die verschiedensten Stile gemeinsam. Gott, das ist das Schöne, das Wahre und das Gute vereint. Gott ist nicht nur eine von diesen drei Sachen, nicht nur schön, er ist nicht nur wahr, er ist nicht nur gut, sondern er ist die Vereinigung von diesen drei Sachen. Wir haben schon am Anfang beim Teaser das Bild gesehen von diesen verschiedenen geistlichen Stilen. Und das kann man einerseits durch die verschiedenen Farben ausdrücken. Das eben Grün ist mehr für Gott, den Schöpfer, den Vater, die ganze Natur, die gemacht wird. Der rote Teil ist mehr das, was Jesus gemacht hat, dass er gestorben ist am Kreuz. Und dass man das auch wieder rausträgt, zum Beispiel im Missionarischen. Blau fokussiert ein bisschen mehr auf den Heiligen Geist. Was er tut, oder dass der Heilige Geist auch in unserem Inneren lebt. Und das hat sehr viel auch immer wieder mit unserem Innenleben zu tun, weil der Heilige Geist in uns innen lebt. Und außenrum sehen wir die drei Wörter, das Wahre, das Gute und das Schöne. Weil die überlappen sich dann teilweise von den einzelnen Stilen, aber es fokussiert dann, jeder Stil fokussiert wieder in eine Richtung. Zum Beispiel heute, der sakramentale Stil, fokussiert sich eigentlich mehr Richtung Schönheit. Nicht, dass er nicht wahr wäre oder nicht gut wäre, aber das ist so der Hauptbereich, wo er sich darauf fokussiert. Und er ist genau an dieser Schnittstelle vom grünen Bereich und dem blauen Bereich. Grün eben für die Schöpfung, blau für den Heiligen Geist. Was ist das Ziel von diesem Stil? Er möchte mit der Welt, mit dem materiellen Ausdruck verleihen, was in der geistlichen Welt passiert. Also die äußeren Handlungen, die wir machen, zeigt die innere Überzeugung, die wir haben. Und spannend finde ich, dass Gott selber diese Sachen implementiert. Er setzt das Symbol selber. Wir haben es in der ersten Schriftlesung vom Alten Testament gehört. Gott sagt dem jüdischen Volk, sie sollen Quasten anlegen. Vielleicht wisst ihr nicht genau, was das ist. So ein jüdischer Gebetsmantel. Das ist eigentlich mehr oder weniger so ein viereckiges Tuch. Und hat dann auf der Seite die Quasten, das sind die langen, langen, langen Fäden. In jedem Ecke hat sie so einen. Und die sollen uns daran erinnern, an Gottes Gebot. Und das ist jetzt ein bisschen eine Version, damit man die Quasten besser sieht. Es gibt, wenn man ein jüdisches, so ein Talit, wie man sich das nennt, anschaut, gibt es noch teilweise ganz, ganz viele kleine Fäden. Nämlich 613. Und das, jeder einzelne Faden steht für ein Gebot, das im Alten Testament steht. Damit man sich einfach das kann erinnern kann, hey, an was glaube ich, was möchte ich machen, was möchte ich tun. Dann Noah hat schon Altäre gebaut, aber der Abraham genauso. Einfach zum sagen, hey, ich möchte Gott danken sagen, baut einen Altar auf und macht dann meistens ein Brandopfer oder ein Dankopfer oder sonst irgendein Opfer. Um das auch zu zeigen, hey, ich möchte meinem Gott danken sagen durch das. Oder Gott selber sagt den Israeliten, hey, baut mir eine Stiftshütte. Und er gibt ganz genaue Anweisungen, wie so eine Stiftshütte aussehen muss. Wie lang das die ist, wie breit das sie ist, wo was steht. Zum Beispiel, wo ist der Eingang, wo stehen die Schaubrot, wo steht der Kerzenständer, damit man auch etwas sieht in diesem Ding. Wo ist der Vorhang, wo das Heilige vom Allerheiligsten trennt. Hinten dran ist die Bundeslade. Wie sieht die genau aus? Und jedes von diesen einzelnen Sachen soll etwas symbolisieren, was in der geistlichen Welt auch stattfindet. Und uns immer wieder daran erinnern. An das. Und Gott sagt auch ganz genau, wie der Tempel nachher muss gebaut werden muss, wo es dann sesshaft wird in Jerusalem. Im Neuen Testament lesen wir dann vor allem von zwei so Sachen. Das ist Taufe. Oder? Das symbolisiert auch, man taucht ab, man stirbt mit Jesus und man taucht wieder auf und man steht wieder auf mit Jesus. Man bleibt nicht tot, sondern so wie Jesus zurückgekommen ist ins Leben, kommen wir auch zurück in ein neues Leben. Oder das Abendmahl, wo Jesus eingesetzt hat, wo wir in der zweiten Schriftlesung gehört haben, ist genau auch so ein Punkt, wo das symbolisiert. Hey, wir kommen jetzt zum Abendmahl. Jesus bricht das Brot und sagt, hey, das ist mein Leib. Und er nimmt den Kelch und sagt, hey, das ist mein Blut. Und so passiert es nachher auch bei der Kreuzigung. Das Kreuz selber ist zum Symbol geworden. Wo man uns immer wieder daran erinnert, hey, was hat Jesus für uns gemacht? Und somit verbindet der sakramentale Stil genau die Elemente, dass wir wirklich mit den Sachen, die wir haben, können ausdrücken, was wir glauben. Die Stärke von diesem Stil ist sicher seine künstlerische Ausdrucksform. In diesen verschiedenen Symbolen, in diesen verschiedenen Ritualen, aber auch in der Kunst, durch Kirchenfenster. Wenn ihr mal eine katholische oder noch mehr orthodoxe Kirche anschaut, hat es ganz viele Bilder drin. Und all die Bilder symbolisieren etwas. Es hat Ikonen drin, es hat was auch immer in diesen Kirchen. Und das ist einfach die künstlerische Ausdrucksform, die in der reformierten Kirche teilweise verloren geht, weil die das Gefühl haben, auch Bilder braucht es gar nicht mehr. Wir rühren einfach alles raus. Ich möchte euch eine so eine Ikone zeigen. Das ist eine so von der bekanntesten Ikonenbilder. Die heisst Jesus Pantokrator, das heisst Jesus der Allherrscher. Bei Ikonen ist es ganz. Die sind meistens sehr schlicht gehalten. Sie sind aber voller Bedeutung. Und also, das ist nicht das einzige Bild, wo Jesus Pantokrator heisst, das ist einfach der Stil von einer Ikone. Und das fängt an, dass es einen goldigen Hintergrund hat. Der goldige Hintergrund steht für das Göttliche. Ihr werdet keine Ikone finden, die sonst irgendeinen landschaftlichen Hintergrund hat oder so. Es hat immer einen einfarbigen Hintergrund. Sehr, sehr häufig ist der goldig, um einfach das Göttliche zu symbolisieren. Denn Jesus trägt einen roten Mantel. So ein rotes Untergewand. Das symbolisiert, dass er eben auf die Welt gekommen ist. Dass er Mensch geworden ist. Dass er auch am Kreuz gestorben ist und sein Blut für uns gegeben hat. Und darüber hat er so einen blauen Mantel. Das symbolisiert das Göttliche, das Himmlische von ihm. Und da er beides anhat, da er blau und rot anhat, ist er eben auch beides. Mensch und ganz Gott. Dann hat er ein Buch in der Hand, das kann offen oder geschlossen sein. Auf dieser Abbildung ist es jetzt geschlossen. Wenn das Buch offen ist, hat es meistens eins von den Ich-Bin-Worten von Jesus. Zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Wo dann im Buch hineingeschrieben ist, mit griechischen Buchstaben. Dann oben dran, seht ihr, hat es auch noch Buchstaben. ICXC. Das steht für Jesus Christus. Das sind griechische Buchstaben. Das I steht für Jesus, der erste Buchstabe. Und das C, das ist eigentlich ein finales Sigma im Griechischen. Also eigentlich ein S. Und genauso hinten dran das X, das ist nicht einfach ein X, das ist ein griechisches Chi. Und dann nochmal ein finales Sigma. Das heisst einfach Jesus Christus. Denn Jesus hat einen Heiligenschein, weil er ja der Heilige ist. Und auch dort drin finden wir drei Buchstaben. Das heisst Ho, On. Links Ho, oben O, rechts N. Ho, On. Das heisst der Seiende. der, der ist, der, der war ist und der, der wird sein. Einfach der, der Seiende. Und das findet man immer, 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 immer wieder auf diesen Ikonen drauf. Und dann die zweite Hand. In der einen hebt er ja das Buch. Und die zweite Hand hebt er so. Ich weiß nicht, ob ihr das mal nachmachen könnt. Es ist eine etwas komplizierte Geste, die er macht. Was heisst das? Das ist eine Segnungsgeste und heisst auch Jesus Christus. Das symbolisiert nämlich genau die vier Buchstaben oben dran. Der Zeigefinger zeigt I, der Mittelfinger bildet so ein C mit dem Daumen zusammen. Der Daumen geht zum Ringfinger und bildet so ein X. Also ihr könnt so symbolisieren, das X, oder auch so ein bisschen schräg, zu einem X, also zu einem Chi symbolisieren. Und hinten dran, der Kleinfinger, bildet wieder ein C. Also die ganze Geste hat eine komplette Bedeutung. Es ist nicht einfach irgendetwas, wo man mal gedacht hat, komm, ich mache da mal etwas. Und so hat das ganze Bild sehr eine wertvolle Bedeutung. Und genau die künstlerischen Ausdrucksformen sind die Stärke von diesem Stil, von diesem Sakramentalen. Materie, die wir sehen und wir anlangen können, wird als Brücke zu unserem spirituellen, geistlichen Leben. Und das Zweite, was ihr vielleicht schon gemerkt habt bei diesem Stil, er fokussiert sehr stark auf Gemeinschaft. Es geht weniger ums Individuelle. Darum ist die Liturgie auch, dass man das eine vorspricht und die ganze Gemeinde antwortet darauf. Es sind nicht einfach irgendwie einzelne Leute, die dann etwas sagen, sondern es ist immer, der Fokus ist auf die ganze Gemeinde, die miteinander unterwegs ist. Das sind die Stärken von dem Stil. Aber jeder Stil hat auch Gefahren. Bei diesem sakramentalen Stil ist die Gefahr, dass es plötzlich in ein magisches Denken abdriftet. Wenn man das von vorher mal schaut, wenn man das so sieht, das Ziel von allen Stilen ist möglichst eigentlich richtig Mitte, wo der Mittelpunkt ist und sich die verschiedensten Stile am besten ergänzen. Und immer, wenn man aus dem rausgeht, da hinten lauern auf jeder Seite Gefahren, auf jedem Stil. Wenn man das Künstlerische überhöht, zum Beispiel, wird das magisch denken, wenn ein Symbol zum Objekt wird. Wenn man plötzlich nicht die Ikone nimmt als Bild, das Jesus symbolisiert, sondern plötzlich anfängt, die Ikone zu verehren und zu der Ikone zu beten. Und sie der Ikone erhoffen, dass sie einem heilt und Glück bringt im Leben oder was auch immer. Dann ist es ähnlich wie ein magisches Amulett. Wenn die Verehrung oder das Symbol wirklich überhöht wird. Und das war dann auch der Grund, wieso die Reformation den Bildersturm gemacht hat. Weil man das Gefühl hat, es geht gar nicht mehr um Jesus, sondern es geht um die einzelnen Bilder drin. Also rühren wir das alles weg. Und machen den ganzen kahlen Raum und es zählt nur noch das Wort. Das ist dann die andere Seite. Zweitens, der Stil ist sehr stark durch Ritual geprägt. Und die Ritual, wie wir gesagt haben, die äußeren Handlungen sollen die inneren Überzeugungen widerspiegeln. Das Problem ist, wenn man die inneren Überzeugungen gar nicht hat oder gar nicht rauskommt, oder es so normal wird, dass man einfach nur die Ritual macht, weil man es schon immer gemacht hat. Dann macht man es einfach, aber die Ritual werden leer. Und eine dritte Gefahr ist eine mangelnde Sensibilität für Außenstehende. Wenn man sich so stark auf die Gemeinschaft fokussiert, schaut man gar nicht mehr, hey, was denken echt Außenstehende? Wie können die einen Zugang finden? Mir ist es ein so gegangen, als ich in New York war. Da ich dachte, ich möchte mal so eine andere Kirche sehen. Und bin ich in eine anglikanische Kirche gelaufen. Und ich war nicht so gut im Englischen. Und ich war etwas irritiert. Einerseits eben durch das Englische, andererseits hat es sehr viel Hall in dieser Kirche. Das heisst, ich habe es akustisch auch nicht so gut verstanden, was der Priester vorne gesagt hat. Und Und dann habe ich immer gemerkt, der Priester sagt etwas, die Gemeinde steht auf, sie sagen etwas anderes. Und ich hatte auch so ein Liturgieblatt dazu, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das, was sie sagen, steht gar nicht auf dem Blatt drauf. Weil das ist schon so normal, dass man es nicht mehr aufschreiben muss. Dann ist die Gemeinde wieder abgehockt. Und ich bin wie so einerseits fasziniert gewesen, aber andererseits auch irritiert, weil als Außenstehende hat man teilweise einfach keine Chance. Wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr das den Video kennt von Mr. Bean, wo er in der anglikanischen Kirche drin ist, ihm geht es nämlich auch ein bisschen so. Man hat das Gefühl, die stehen auf, ich sage mal Amen, ich singe ihnen mal laut mit, habe aber keine Ahnung, wann. Ist eine witzige Szene, die das aber auch ein bisschen symbolisiert und aufzeigt. Teilweise ist es sehr schwierig, um in so eine Gemeinschaft reinzukommen, wenn man nicht jemanden hat, der einem die Hand nimmt und das Ganze erklärt. Wie können wir diesen Gefahren am besten begegnen? Wie bei jedem Stil ist auch da das Beste, wenn man sich mit dem gegenüberliegenden Stil beschäftigt. Also mit dem bibelzentrierten und dem missionarischen. Weil das, wo das Sakramentale vor allem auf die Schönheit fokussiert und auf Bilder, konzentriert sich der bibelzentrierte Stil eben vor allem aufs Wort. Hey, warum machen wir gewisse Symbole? Warum machen wir gewisse Rituale? Stehen die überhaupt in der Bibel drin? Sind die irgendwo durch sinnvoll? Was wollen wir damit zeigen? Damit es eben nicht abgehoben und ein leeres Ritual wird, das man einfach so macht. Damit es nicht zu einem magischen Denken kommt. Hilft einem immer wieder, hey, was steht eigentlich in der Bibel? Und wir konzentrieren uns dann auf den bibelzentrierten Stil. Und der zweite, der missionarische Stil, dass man sich eben nicht nur in sich selber im Kreis dreht, um seine eigene Gemeinschaft. Das ist der Stil, der immer wieder rausgeht und neue Leute möchte ansprechen. Schaut, hey, wie geht es den Außenstehenden? Die Gefahr des missionarischen Stils ist, dass er sich nur noch um die Außenstehenden kümmert und nicht um die, die selber schon in der Gemeinde sind. Und so ergänzen sich diese Stile auch immer wieder. Sehr auf eine sinnvolle Art und Weise. Wir fahren jetzt fort mit der Liturgie. Und da kommen noch zwei wesentliche Punkte. Ja, drei. Das eine ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist der Teil, wo die Reformierten und Katholiken sehr stark verbindet. Das ist im 4. Jahrhundert aufgeschrieben worden. Grenze zum 5. Jahrhundert. Und gesagt, hey, dort ist es auch darum gegangen, wie grenzen wir uns von verschiedensten Glaubenslehren ab? Es hat eine Glaubenslehre gegeben, die gesagt hat, ja, Jesus ist nur ganz Gott gewesen. Jesus ist gar nicht richtig Mensch gewesen. Und die andere Glaubenslehre heisst, Jesus ist nur Mensch gewesen, Jesus ist gar nicht Gott gewesen. Und so hat es verschiedene Sachen, wo man gesagt hat, hey, wir müssen uns mal festlegen, wir müssen aufschreiben und das immer wieder bekennen, an was glauben wir. Zum Beispiel glauben wir an Gott, den Vater. Und wir glauben an Jesus Christus. Und wir glauben an den Heiligen Geist. Und dass es ein dreieiniger Gott ist. Und dass es nicht nur der Vater ist, oder nicht nur Jesus, oder nicht nur der Heilige Geist. Da hat es ganz viele so Richtungen gegeben, wo man gesagt hat, hey, wir müssen mal alles aufschreiben. Was ist eigentlich passiert? Und es ist ein Bekenntnis. Das heisst, was glaube ich? Oder was glauben wir? Es ist nicht ein Gebet. Und das Nächste zum Abendmahl, genau, das feiern wir nachher auch noch. Da kommen wir aber nachher dazu. Und hinten dran, dann beten wir noch zusammen das Vaterunser. Wir dürfen das natürlich auswendig mitbeten, oder sonst ist es auch aufgeschrieben. Auch ein Gebet, das Jesus uns gelernt hat, dass wir das beten sollen. Ich bitte euch eben, zum apostolischen Glaubensbekenntnis dazu aufzustehen. Und wenn ihr das kennt, wenn ihr das auch glaubt, dann betet das doch laut mit. Und wenn ihr euch nicht so sicher seid, dann hört ihr einfach zu, was die anderen bekennen. Genau. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.